Kapitel 27. Von klein auf hatte Michael den Zwang verspürt, die Worte endlos und unendlich zu meiden, so wie Kinder es vermieden, auf die Furchen zwischen Pflastersteinen zu treten, um keinen orakelnden Dämon zu wecken. Die Furcht, die ihm die beiden Worte einjagten, rührte daher, dass sie von ihm selbst zu sprechen schienen. Endlos, unendlich, das bedeutete ohne Ende. Und wenn er eines davon aussprach, nahm der Dämon womöglich an, er wolle sich selbst ins Abseits stellen. Seit er Andi kannte, verspürte er hingegen ständig den Drang, die beiden Worte zu benutzen. In jedem Brief, den er an sie begann, wollte er unendlich, viele Male unendlich schreiben. Als er ihr davon erzählte, erinnerte sie ihn daran, dass das hebräische Ein Sof, das Es hat kein Ende, bedeutete, in der Kabbala einer der Namen Gottes war. Es gab Zeiten, in denen von Andi über Monate kein Brief kam und Michael auch keinen brauchte. Sie hatten sich dann beide in ihre eigene Lebenswelt zurückgezogen und wussten, der andere kam zurecht, war dort, wo er hingehörte, aufgehoben und würde sich melden, wenn sich daran etwas änderte. An unendlich und endlos rüttelte das nicht. Im Gegenteil. Was ihn an Andi band, war nicht wie eine Pflanze, die er ständig wässern und düngen musste, nicht einmal wie eine, die wuchs oder blühte, sondern wie eine, die so, wie sie verwurzelt war, für immer stand. Stattdessen wechselte er zahlreiche lebhafte Briefe mit Mariko und geriet deswegen mit Ingeborg in Streit. Wie geplant übersetzten sie gemeinsam ein Märchen Miyazawa Kenjis. Michael genoss Marikos ebenso kundige wie völlig unaufdringliche Führung und ihren Wissensschatz, von dem er bei jeder Begegnung eine neue Facette auffächerte. Sie schrieben über japanisches Theater und Literatur, über Mythologie, die geistige Welt voller Himmelsgötter und achtköpfiger Ungeheuer, die, anders als in Europa, tief mit dem Alltagsleben der Menschen verwoben war, und über die japanische Art, jede Handlung dieses Alltags zu zelebrieren, die Michael fesselte, weil sie in völligem Gegensatz zu der Regellosigkeit seines eigenen Aufwachsens stand. Er hatte jedoch Ingeborg nicht vorgelogen, es ging in ihrer Beziehung einzig um Geistiges. Es ging um alles. Um eine Frau, die er als ganzen Menschen begehrte, unfähig, sie in Territorien, Geist, Körper, Seele einzuteilen, von denen eines für Unbefugte verboten, ein anderes hingegen zulässig war. Was Mariko betraf, ließ er sich zu keiner Lüge hinreißen, so sehr Streit ihm verhasst war und an seinen Kräften zehrte. »Ich bin zu dir zurückgekommen. Ich komme immer zu dir zurück«, erinnerte er Ingeborg. Die Worte glichen einer Beschwörungsformel, die er allzu oft wirkungslos wiederholt hatte. »Es verletzt mich.« Die Sprache ihres Gesichts bot ihm ein eindringliches Echo. Die Lider geschwollen, die Wangen eingefallen und nass. Sie weinte so selten wie seine Mutter. Als die es einmal seines Vaters wegen getan hatte, hatte sich Michael gefühlt, als zerbreche in seiner Brust ein Stück Glas. Unerträglich war ihm erschienen, dass in ihrer Familie einer den anderen zum Weinen brachte und dass der eine mit hängenden Armen dabei stand und dem, den er liebte, nicht half. Jetzt stand er hier, in seinem italienischen Traumhaus, ließ die Arme hängen und half nicht, während die Frau, die er liebte, seinetwegen weinte. Die Strickjacke, die sie seit Jahren an kalten Tagen im Haus trug, war verfilzt, zerschlissen und viel zu groß. Michael war kein Krösus, aber es mangelte ihm nicht an Geld. Der italienische Haushalt war nicht teuer und Don Karl Ludwig de las Finanzas überwies zuverlässig, was sie zum komfortablen Leben brauchten. Warum war er keiner von den Männern, die ihren Frauen neue hübsche Kleider kauften, lange ehe ihnen die alten in Fetzen vom Leib fielen? Er hob die hängenden Arme und umfasste Ingeborgs Schultern. Eine Schrecksekunde lang fühlten sie sich in seinen Armen fragil und knochig wie die seiner Mutter an.